Gnade sei mit euch und Friede von Gott in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in meiner Predigt vor zwei Wochen sagte ich, Glaube ist ein Tu-Wort. Und das war und ist auch immer noch eine unbequeme Wahrheit. Aber das war, wie gesagt, vor zwei Wochen. Heute soll ich eine andere Stelle aus der Bibel predigen. Die steht im Epheserbrief und gipfelt in den Worten, aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten. Das ist aber kein Widerspruch zu dem, was ich vor 14 Tagen gesagt habe, finde ich, sondern dieser Gedanke führt fort und ergänzt die Sache um einen wichtigen Nachsatz. Gott rettet, so steht es im Epheserbrief, unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand stolz drauf sein kann. Glaube ist ein Tu-Wort, aber Gott rettet unabhängig von unseren Taten, damit wir uns nichts drauf einbilden. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So lautet der Wochenspruch für diese Woche. Darum trägt unser Gottesdienst auch den Titel Demut tut gut. Demut tut gut und aus eben dieser Perspektive möchte ich nun auch den Abschnitt aus dem Epheserbrief lesen, der dieser Predigt zugrunde liegt. Da heißt es, aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Mit seiner ganzen Liebe hat er uns geliebt und uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das tat er, obwohl wir tot waren, aufgrund unserer Verfehlungen. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Denn wir gehören zu Jesus Christus. So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist, die Güte, die er uns erweist, eben weil wir zu Christus Jesus gehören. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand stolz darauf sein kann. Denn wir sind Gottes Werk. Aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es im Voraus für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Das Wort Demut kommt in diesem Abschnitt gar nicht vor. Aber dennoch lesen wir darin eine Anleitung zu einer demütigen Haltung. Nur, wer will schon gerne eine demütige Haltung einnehmen? Demut tut gut, habe ich diesen Gottesdienst betitelt, aber selbst das ist ja nicht unbedingt ein demütiger Satz. Wenn ich erklären würde, ein bisschen Demut täte euch gut, dann klänge das überhaupt nicht demütig von meiner Seite aus, sondern arrogant und überheblich. Demut tut gut, aber wem tut Demut gut? Mein erster Punkt, eine Frage, wem tut Demut gut? Wer mag das denn schon widerspruchslos hinnehmen, dass Demut gut tut? Denn Demut klingt nach Unterwürfigkeit, Demut klingt erniedrigend. Und wer will das schon? Möchten Sie zum Beispiel Ihre Kinder zu demütigen Wesen erziehen? Wem tut das gut? Wohl nur denen, die die Demut ausnutzen wollen, um zu bestimmen. Demütige Kinder sind bequem, sie geben keine Widerworte. Aber nein, das wollen wir nicht. Sondern unser Ziel ist ein starkes Selbstbewusstsein. Nicht nur in der Kindererziehung, Wir wünschen uns Selbstbewusstsein und Mündigkeit. So ein Vers wie der Wochenspruch hingegen spielt Menschen in die Hände, die gerne andere klein halten wollen. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Dieser Satz lädt leider zum Missbrauch ein. Vielleicht lassen sich ja so die Aufmüpfigen in die Schranken weisen, wenn sie hören, dass Gott Demut möchte. Dabei ist der Wochenspruch erstmal keine Handlungsanweisung, sondern eine Feststellung. So ist Gott. Er widersteht den Hochmütigen. Das ist eine tröstliche Feststellung für diejenigen, die unter den Hochmütigen leiden. Denn es gibt überhebliche Menschen und andere leiden darunter, weil sie sich solcher Arroganz und Selbstherrlichkeit ausgeliefert fühlen. Sie haben dem nichts entgegenzusetzen, vielleicht weil die Machtstrukturen so zementiert sind oder sie scheuen den Konflikt oder was auch immer. Und das ist doch eine gute Botschaft zu hören, dass Gott anders ist, dass bei Gott niemand durchkommt mit Überheblichkeit oder Hochmut. Denn Gott lässt sich nicht blenden. Der Wochenspruch soll also kein Instrument der Mächtigen sein, um die Kleinen gefügig zu halten, sondern er ist zunächst mal ein Trostwort für die Unterdrückten. Gott hält es nicht mit den Hochmütigen und Arroganten, sondern er widmet sich den anderen, den Demütigen. Es gibt viele Ansätze, Demut aufzuwerten und ein bisschen schmackhaft zu machen. Zum Beispiel die kühne Behauptung, dass Demut eine besondere Form von Mut sei. Eben der Mut zu dienen. Mein zweiter Gedanke, Mut und Demut. Demut hat dann fast eine besondere Würde, denn wer solchen Mut aufbringt, muss ja aus einem enormen Selbstbewusstsein schöpfen. Es erfordert schon eine gewisse Größe, um sich klein zu machen. Demut ist aber nicht der Mut zu dienen. So schön diese Herleitung auch sein mag, sie ist sprachlich schlicht falsch. Denn es ist die Demut, nicht der Demut. Wenn es ein Mut wäre, dann wäre es der Demut. Trotzdem meine ich, dass auch die Demut mit einem gesunden Selbstbewusstsein einhergeht. Eben nicht mit einem übersteigerten Selbstbewusstsein, sondern Demut ist die Folge von realistischer Selbsteinschätzung. Demut hat damit zu tun, die eigenen Grenzen anzuerkennen und daraus die Konsequenzen zu ziehen. Ein Unternehmensberater hält darum Demut geradezu für einen Schlüssel zum Erfolg. Die allererfolgreichsten Leiter seien die Demütigen, nämlich diejenigen, welche ihre Fähigkeiten und deren Grenzen realistisch einschätzen. Und weil es ein Unternehmensberater ist, hält er Demut eben für eine erlernbare Fähigkeit. Nach dieser Definition ist Demut eine freiwillige Angelegenheit, denn erzwungene Demut wäre Unterwerfung. Vom Ursprung her bedeutet Demut Gefolgschaftstreue, und zwar freiwillige Gefolgschaftstreue. Demut ist, wenn ich mich aus freien Stücken jemandem anderen anschließe und ihm die Treue halte. Es geht um Nachfolge. Ob demütige Leitung also möglich ist, weiß nur der Unternehmensberater. Im Epheserbrief geht es jedenfalls um eine realistische Selbsteinschätzung des Menschen gegenüber Gott. Der Predigtabschnitt leistet keinen Despoten Hilfe dabei, andere Menschen zu unterwerfen. Und er fordert genau genommen auch niemanden dazu auf, sich unterzuordnen unter andere Menschen, sondern der Predigtabschnitt erzählt, wie Gott es gemacht hat. Der unendlich überlegene Gott, der so viel größer und lebendiger ist als wir Menschen. Er hat uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das tat er, obwohl wir tot waren, erklärt der 5. Vers. Obwohl wir tot waren. Eine steile Behauptung. Mein dritter Gedanke, demütig dem lebendigen Gott folgen. Der Schreiber schließt sich ja selber ein. Wir waren tot. Aber diese Worte richtet er an Menschen, die sehr wohl in der Lage sind, zu lesen oder zu hören. Waren die jemals tot und sind dann wieder lebendig geworden? Mit großer Selbstverständlichkeit erklärt der Epheserbrief seinen Leserinnen und Lesern, dass sie ehemalig Tote sind, die nun auferstanden sind. Früher waren sie Heiden, jetzt sind sie aber Christen geworden. Früher tot, jetzt lebendig. Und das halte ich für eine realistische Selbsteinschätzung. Nicht alle werden da mit mir gehen können. Vielmehr gibt es viele Leute, die glauben, dass das spannende, pralle Leben eher ohne Gott geht. Da kann man so richtig krachen lassen, aber wer sich bekehrt und mit Gott geht, der entsagt dem allen. Viele meinen, dass Gott eine totale Spaßbremse ist und das Leben mit Gott grässlich langweilig sei. In ihrer Vorstellung bedeutet ein frommes Leben ein zurückgezogenes Leben ohne Prickeln. Was ist Leben? Was ist Tod? Ich will jetzt keine biologische Definition, sondern ich überlege, was Leben für uns eigentlich wirklich ausmacht. Und ich glaube, dass Leben da ist, wo wir einander begegnen und Gemeinschaft haben, miteinander kommunizieren. Tod dagegen ist Beziehungsabbruch, wo keine Begegnung mehr möglich ist. Tod ist Einsamkeit und Isolation. Auch wenn da biologisch betrachtet vielleicht noch Leben ist. Aber wer an Gott glaubt, der zieht sich doch nicht aus dem Leben zurück. Der Epheserbrief jedenfalls erklärt das genaue Gegenteil. Gott ist so dermaßen viel lebendiger, dass wer ohne ihn ist, tot ist. Und nur mit ihm haben wir Anteil am Leben. Der Glaube an Jesus Christus führt uns in eine neue Gemeinschaft, in ein neues Miteinander und eben auch in die Beziehung mit Gott. Wenn einer weiß, was Leben ist, dann doch der lebendige Gott, der das Leben erschaffen hat, der Ursprung und Ziel des Lebens ist. Und darum halte ich es für absolut sinnvoll, sich diesem Gott freiwillig anzuschließen, ihm zu folgen und sich demütig, also realistisch einzuordnen. Wer diesem Gott treu folgt, der geht den Weg zum Leben, denn er ist der lebendige Gott. So viel lebendiger als alles, was wir kennen, dass wir ohne ihn im Prinzip tot sind. Gott rettet. Unser Hochmut und unser Stolz können uns nicht retten. Viertens, mein Ego kann mich nicht retten. Hochmut und Stolz werden uns letztlich nicht vor unserem Scheitern bewahren. Sie können nichts daran ändern, dass wir begrenzte Wesen sind. Sie wollen das nicht wahrhaben, aber sie können es nicht ändern. Hochmut und Stolz erlösen uns nicht von unserer Endlichkeit und letztlich von unserer Bedeutungslosigkeit. Stolz mag zwar ein starker Antrieb sein, aber er kann uns nicht von Grund auf neu machen. Und deswegen packt uns der Epheserbrief eben nicht bei unserer Ehre, sondern er packt uns allein bei Gottes Ehre. Und darum halte ich unseren Predigtext heute Morgen für eine ganz wichtige Ergänzung zu der richtigen Feststellung, Glaube ist ein Tu-Wort. Denn wenn wir etwas tun, dann bilden wir uns doch auch ganz gerne mal was drauf ein. Jedenfalls geht mir das so. Wenn ich etwas gebaut habe und dann Feierabend mache, dann muss ich mir noch eine Weile lang das Werk meiner Hände angucken und dann freue ich mich dran. Und falls ich mich nicht dran freuen kann, ja, auch das kommt vor, falls ich mich nicht dran freuen kann, dann fummel ich halt so lange weiter dran herum, bis ich mich freuen kann. Mich treibt das an, weil ich gerne stolz sein möchte auf das, was ich mache. Ein schönes Ergebnis meiner Arbeit ist wie eine Belohnung für mich. Und ich nehme an, dass es vielen so geht. Und wäre es dann nicht schlau, diesen Antrieb, diesen Stolz als Antrieb für ein richtig gutes, gottgefälliges Verhalten zu nutzen? Glaube ist ein Tu-Wort und je mehr ich tue, desto ewiger lebe ich. Das wäre doch ein gutes Konzept, oder? Sogar unsere christliche Kirche ist im Laufe ihrer Geschichte mehr als einmal auf diesen Gedanken reingefallen. Gott hält aber nichts davon, denn das funktioniert nicht. Was wir tun, rettet uns nicht. Auch nicht unser Stolz oder unsere Eitelkeit. Denn Stolz oder Eitelkeit verändern uns nicht, sondern sie wollen nur Bestätigung. Wir brauchen aber keine Bestätigung, sondern Umkehr, wenn wir zum Leben finden wollen. Der Epheserbrief packt uns erklärtermaßen nicht bei unserer Ehre, denn sie hilft uns nichts. Was uns wirklich hilft, das ist Gott, der seine Ehre darin sucht, dass er seine Geschöpfe rettet, dass er sie aus ihrer Bedeutungslosigkeit herausreißt. Wir haben einen Platz im Himmel, wir dürfen mit ihm sein in seiner ewigen Herrschaft. Und darum ist es nicht gleichgültig, ob es uns gibt oder nicht, denn Gott legt Wert auf uns. Er will uns für immer bewahren. Ja, Glaube ist ein Tu-Wort, weil wir nun als Lebendige zum lebendigen Gott gehören, können wir demütig seine Werke tun. Wir kommen zu einer neuen, zu einer realistischen Selbsteinschätzung. Ja, ich kann sehr wohl tun, was Gott von mir erwartet, denn Gott selbst versetzt mich dazu in die Lage. Er betrachtet uns nicht mehr losgelöst von Jesus Christus. Das Gute, was wir tun dürfen, hat Gott in Jesus Christus schon bereitet. Deswegen sind wir überhaupt imstande zu tun, was wir glauben. Der Glaube ist ein Tu-Wort und Gott schenkt, dass wir ihn tun können. Wir verdienen uns nicht unsere Erlösung, sondern wir bekommen sie geschenkt. Stolz wäre die verkehrte Antwort auf ein Geschenk. Freude ist richtig, aber es ist dankbare Freude. Deswegen fünftens mein abschließender Gedanke für heute Morgen: Demut tut Gutes. Demütig ist, wer sich aus freien Stücken und aus Überzeugung einem anderen anschließt und unterordnet. Das haben wir verstanden. Darum hat Demut nichts Kriecherisches oder Würdeloses an sich. Im Glauben an Jesus Christus geht Demut mit Dankbarkeit einher, denn wer glaubt, hat ja eingesehen, dass er sich selbst nicht erlösen kann. Unser Stolz will, dass wir selber sind wie Gott. Keinen Grenzen unterworfen und autonom. Das hätte unsere Eitelkeit gerne. Aber dem widersteht Gott. Auf diese Weise können wir ihn nicht erreichen. Seine Botschaft lautet anders. Er sagt, ihr könnt Jesus Christus nachfolgen, ihr seid Gottes Kinder. Gott selbst macht uns dazu. Demut erfüllt mit Dankbarkeit. Und die Demut hat verstanden, Gott beschenkt uns und darin liegt eine besondere Würde. Denn Gott hält uns für wert, dass er uns beschenkt. Darum tut Demut gut und unser Predigttext betont darüber hinaus, Demut tut auch Gutes. Denn wer Jesus nachfolgt, wer in seinen Spuren geht, der wird sich so benehmen, wie Jesus es getan hat. Der wird nicht nur Jesu Worte hören, sondern auch danach handeln, weil Gott selbst das möglich gemacht hat. Er hat die Werke schon vorbereitet. Wir dürfen in Jesu Spuren wandeln. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
So. Dann kommen wir zu den Fragen zur Predigt. Eine Frage ist, immer nachgeben ist also nicht immer demütig?
Nein, es gibt ja diesen schönen Satz, der Klügere gibt nach. Aber das will ich eigentlich nicht. Erstens könnte es dann sein, dass der Stuhl unter mir zusammenbricht. Und zweitens, nee, im Ernst, wenn der Klügere immer nachgibt, dann bestimmen ja die Dummen. Das kann nicht sein, sondern Demut ist, dass ich meine eigenen Grenzen realistisch anerkenne und die Konsequenzen draus ziehe und mich dann freiwillig dem unterordne, der wirklich gute Ideen hat für mein Leben. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen nachgiebig wäre oder mich immer jedem unterordne, sondern ich entscheide ja, wem ich mich unterordne. Und als Christ habe ich mich entschieden, dass ich Jesus nachfolgen möchte und mich ihm unterordne, weil ich glaube, dass er wirklich Ahnung vom Leben hat und weiß, worum es geht. Das heißt aber nicht, dass ich jedem nachgebe und mich allem unterordne. Ich habe mich ja entschieden, wem ich mich unterordne. Zum Beispiel diesem schönen Klang.
Wie erkenne ich besser, was Gott will, wann ich nun etwas tun soll und wann warten?
Wir sind ja im Zeitalter der drei Buchstaben, entweder 3a oder 3g oder im christlichen Zusammenhang, früher waren das 3b, Bibel, Beten, Brüder. Oder moderner ausgedrückt, Geschwister, Gottes Wort und Gebet. Ich denke, das sind die drei Punkte, an denen ich rauskriegen kann, wie mein Leben funktionieren soll und wie ich es gestalte und wie ich es richtig einschätze, was ich tun soll und was ich lassen soll.
Was tun, wenn eine gute Freundin einen aus einem heiteren Himmel anklagt, man kümmere sich nicht genug um sie? Ich fühlte mich ganz demütig, der Vorwurf stimmte nicht. Was kann man da tun?
Da steckt eine Not hinter, wenn mir jemand sowas sagt. Und dann kann ich das einordnen und sagen, na gut, du findest das so, das tut mir leid. Für mich ist es anders. Ich versuche, dein Gefühl zu verstehen, aber das muss deswegen nicht heißen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und ich denke, da sollte man miteinander reden. Klar, das verletzt, wenn jemand sowas sagt, aber erstmal ist es ja eine Selbstoffenbarung. Ich finde, du kümmerst dich zu wenig um mich. Damit kann man umgehen.
Wie komme ich zu einem gesunden Selbstbewusstsein? Hier wird der Psalm 139, Vers 14 wunderbar gemacht genannt und dem gottgefälligen Handeln andererseits.
Nochmal die Frage bitte.
Wie komme ich zu einem gesunden Selbstbewusstsein und dem gottgefälligen Handeln andererseits?
Ich finde, die Bibel hält uns da einen ganz guten Spiegel vor, weil die Bibel beides sagt. Wir sind Sünder und wir sind gerecht gemacht. Und das gilt immer. Ich finde in der Bibel viele gute Fragen, die ich an mich selber stellen kann und die mich korrigieren. Und gleichzeitig erkenne ich eben auch, weil die Bibel bezeugt, dass Gott sich um uns kümmert und weil er uns für wert hält, dass er sich mit uns beschäftigt, dass wir eine ganz besondere Würde haben. Es steht ja nicht nur in der Bibel, wunderbar bin ich gemacht oder nur wenig niedriger als Gott hast du einen Menschen gemacht, sondern es steht auch, da ist nicht einer ohne Sünde. Sie alle sind der, warte mal, nach Luther war das irgendwie besonders schön formuliert. Ich weiß nicht, wie es in der Basisbibel jetzt steht, aber im Prinzip heißt das, wir haben alle vor Gott nichts vorzuweisen, sondern wir entbehren der Ehre, die Gott uns eigentlich zugedacht hat.
Okay. Die großen Führer waren alle mit Demut ausgestattet, Martin Luther King zum Beispiel. Warum ist Demut nur so selten bei den Menschen anzutreffen?
Ich überlege gerade, wie demütig Martin Luther King war. Ich weiß es gar nicht, ich kenne ihn nicht mehr. Also ich habe ihn ja persönlich nicht kennengelernt. Warum ist Demut so selten anzutreffen? Das ist eine... Also man kann ja nicht von sich selber sagen, ich bin ein demütiger Mensch, sondern das wäre ja schon eine Überhebung eigentlich. Das ist etwas, ist eine Haltung, die nur andere an einem beobachten können. Also man kann über jemand anders sagen, das ist ein demütiger Mensch. Und ich kann sehr wohl auch Demut erkennen bei vielen Menschen, die eben sich selbst realistisch einschätzen und sagen, na gut, da gibt es Dinge, die habe ich nicht in der Hand. Und die sind außerhalb meiner meiner Wirkmächtigkeit. Ich weiß nicht, warum mir dieses Wort einfällt, doch ich weiß es aber. Eine andere Geschichte. Also ich habe Grenzen und das erkenne ich an. Und ich glaube, je älter Menschen werden, desto mehr müssen sie auch einsehen, dass sie Grenzen haben. Mhm. Zum Beispiel nur eine Minute Zeit zu reden.
Mhm. Ja, in diesem Sinne vielen Dank für die Antworten der Fragen.